Ja, liebe Brüder und Schwestern, unser Thema heute, wir haben es schon gehört, eingeweiht in das Christusgeheimnis, Epheser 3, 1 bis 13. Gestern waren wir mit dem Infostand auf der Straße in der Fußgängerzone und einige von uns hatten einen Fragebogen. Die vier Grundfragen des Lebens. Woher kommen Sie? Warum sind Sie hier? Wohin gehen Sie? Und worauf hoffen Sie? Die Frage nach dem Ursprung, die Frage nach dem Sinn, die Frage nach dem Ziel und die Frage nach dem Grund, auf dem wir stehen. Auf die Frage, woher kommen Sie? Natürlich oftmals, naja, ich komme aus Walle oder ich komme aus Kirchlinteln oder so, ja. Und dann geht man aber tiefer. Und dann werden die Fragen beziehungsweise die Antworten interessant. Und dann macht das richtig Spaß. Dann kommt richtig Freude auf. Also hier einer, der ein T-Shirt hatte in Regenbogenfarben mit einer sehr kräftigen Aussage gegen eine Partei in unserem Land. Ganz interessanter, lustiger Typ. Auf die Frage, woher kommen Sie? Alles purer Zufall. Warum sind Sie hier? Was ist mein persönlicher Auftrag? Was ist der Sinn des Lebens? Er möchte die Welt in möglichst überall ein Ticken schöner machen. Fand ich eine köstliche Antwort. Wohin gehen Sie? Die Frage nach dem Ziel. Naja, in die Kiste natürlich. Dann sage ich, naja, das ist aber kein besonders schönes Happy End. Dann sagt er, naja, für die Würmer schon. Also der Mann war echt köstlich. Worauf hoffen Sie? Ein schönes Ende. Und dann kann man den Leuten nur Jesus anbieten. Denn das ist so trostlos. Das ist so trostlos. Und dass einer nach dem anderen, man merkt, es fehlen die Antworten. Es fehlen die Antworten auf die einfachsten Grundfragen des Lebens. Woher kommen wir? Warum sind wir hier? Wohin gehen wir? Und was ist der Grund, auf dem wir stehen? Die Antworten sind nicht da. Und das ist so eine große Not. Deswegen in 4 Wochen beim nächsten Straßeneinsatz, kommt mit und macht mit. Aber dazu später mehr. Diese kleine Einleitung soll uns einfach deutlich machen, wie schön und was für ein Vorrecht, wenn wir dann am Sonntag in die Gemeinde gehen dürfen und uns versammeln dürfen um das Wort Gottes herum, wo uns die Antworten auf die Fragen unseres Lebens gegeben werden, und zwar sichere, feste, ewige Antworten. Antworten, die Gott dem Menschen gibt. Er weiht uns in seine Geheimnisse ein. Und das ist Gnade. Das ist einfach Gnade Gottes. Und das ist das Schöne an Gemeinde. Gemeinde ist nicht etwas, wo ich halt wieder hin muss, weil das so ist, weil das schon immer so war, weil das die Tradition gebietet. Nein, weil hier Gottes Geheimnisse offenbart werden, die wir nicht von uns haben, sondern die Gott selbst uns gibt. Wir sind eingeweiht in Gottes Geheimnisse. Hier in diesem Abschnitt in Epheser 3, den wir jetzt miteinander lesen, da haben wir mehrfach das Wort Mysterion im Griechischen, übersetzt im Deutschen Geheimnis. Und wenn wir es jetzt lesen miteinander, achtet einfach mal darauf, wo das Wort Geheimnis vorkommt. Und dann auch so dieser Zusammenhang zwischen verborgen und kundgemacht oder offenbart. Also Epheser 3, 1 bis 13. Deshalb sage ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch Heiden. Ihr habt ja gehört, worin das Werk der Gnade Gottes besteht, die mir für euch gegeben wurde. Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich zuvor aufs Kürzeste geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin durch die Gabe der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben wurde. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen den unausforschlichen Reichtum Christi und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott sein Geheimnis ins Werk setzt, das von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat, damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes, den Mächtigen und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Christus Jesus, unserem Herrn, durch den wir Freimut und Zugang haben in aller Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, nicht zu verzagen wegen meiner Bedrängnisse, die ich für euch erleide, die für euch eine Ehre sind. Vier Punkte: Die Gemeinde aus Israel und den Völkern, seit Ewigkeiten verborgen, offenbart durch den Geist und verkündigt es in aller Welt. Unser erster Punkt: Das Christusgeheimnis, die Gemeinde aus Israel und den Völkern. Aber zuerst einmal die Situation, in der Paulus steckt. Deshalb sage ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch Heiden. Und jetzt macht der Paulus hier so einen kleinen Gedankeneinschub. Denn diesen Satz, der hier anfängt, dieses deshalb sage ich, das führt er weiter aus in Vers 14. Also der Gedanke, er fängt ihn an, deshalb sage ich, Paulus, der Gefangene Christi, Jesu für euch Heiden. Dann geht es eigentlich weiter in 14 und jetzt kommt 13 Verse lang ein Einschub. Und um diesen Einschub geht es jetzt in unserer Predigt. Wir erinnern uns an die Situation, in der Paulus steckt. Er ist ein Bote in Ketten. So heißt es in Epheser 6, Vers 20. Ein Bote in Ketten. Er ist ein Gefangener des Kaisers in Rom. Er trägt Fesseln. Aber er hat die Möglichkeit, das Evangelium zu verkündigen. Und er nutzt jede Gelegenheit. Und am Ende dieses Einschubes in Vers 13, darum bitte ich, dass ihr nicht müde werdet wegen der Bedrängnisse, die ich für euch erleide, die für euch eine Ehre sind. Das ist nochmal eine ganz wichtige Erinnerung. Paulus ist ein Apostel für die Nationen und er ist in Rom. Und er ist dort nicht der große Showman, der in den großen Arenen Roms das Evangelium vor Hunderttausenden verkündigt, der überall Zugang hat, beim Kaiser offene Türen und dort das Evangelium erklären darf. Nein. Sondern ganz gering und verachtet ist er dort in einem Anklageverfahren. Er ist ein Gefangener des Kaisers. Er muss sich verantworten vor Gericht. Er ist ein Gefangener. Und das zeigt zeigt uns und erinnert uns auch nochmal daran, dass das Evangelium immer wieder in ganz großer Schwachheit gelebt wird. Nicht die Großen, nicht die Mächtigen, nicht die Schönen, nicht der Ruhm, nicht die Pracht, nicht der Reichtum, sondern es ist der Weg unten durch. Es ist der Weg des Kreuzes. Es ist der Weg des Leidens. Das ist der Weg des Evangeliums. Und das wird hier anhand von Paulus noch einmal ganz deutlich. Und für die Gemeinden ist das auch nicht immer ganz einfach so zu ertragen, dass das Evangelium immer so schwach daherkommt. Eben nicht äußerlich glänzend, sondern hier in einem gefangenen Apostel. Und deshalb bittet er die Epheser und sagt auch nochmal, dass ihr nicht müde werdet wegen der Bedrängnisse, die ich für euch erleide, die für euch aber eine Ehre sind. Denkt da nochmal drüber nach, sagt er den Ephesern. Das ist normal, dass ein Apostel ein leidender Apostel ist. Guckt auf euren Herrn Jesus, der hängt am Kreuz. Das war ein undenkbarer Vorgang, dass Gott sich an ein Kreuz nageln lässt. Die Tempel der Heiden waren prächtige Anlagen. Riesige, goldene, herrliche Götterstatuen. Ein blutender Gott am Kreuz. Unvorstellbar. Und das auch nochmal als Erinnerung an unsere und an eure ganz persönliche Situation. Denk an deine Not, die dir zu schaffen macht. Denk an die Lasten, die du zu tragen hast. Denk an das Schwere in deinem Leben. Und du fragst dich, wie passt das denn mit einem Glauben an einen gnädigen, an einen wunderbaren Gott zusammen? Wie geht das denn, dass es so viel Schweres im Leben gibt? Woher kommen denn diese Bedrängnisse? Warum muss ich denn da durch? Und dann denk an diesen Apostel. Und dann denk auch an deinen Heiland. Und dann denk daran, dass das der Weg der Nachfolge ist. Es ist kein Weg des Glanzes. Es ist kein Weg des Erfolgs. Es gibt kein Wohlstands- und Reichtumsevangelium. Das gibt es nicht. Und wenn, dann ist das eine schlechte und falsche Kopie des Originals. Das will uns hier der Apostel sagen. Und denken wir auch an unseren Bruder Olaf Latzel, der in der nächsten Woche vor Gericht steht. Betet für ihn. Schämt euch nicht dessen, der vor Gericht verklagt wird. Das wird öfter auf uns zukommen in Zukunft. Dass Christen für bestimmte Aussagen, die sie machen, vor Gericht landen. Betet für ihn. Das gehört dazu. So ging es Paulus auch. Schauen wir uns nun diesen Abschnitt etwas genauer an. Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich zuvor aufs Kürzeste geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin durch die Gabe der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben ist. Wir wollen also hier an dieser Stelle klären, worum es eigentlich bei dem Geheimnis geht. Und das machen wir in drei Teilen. Das Christusgeheimnis Teil 1, Christus ist das Haupt. Das war Teil des Geheimnisses Gottes. Christus ist das Haupt. Und er hat ja hier geschrieben, dass er das zuvor aufs Kürzeste geschrieben habe. Also in Vers 3, durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich zuvor aufs Kürzeste geschrieben habe. Und damit führt er uns sozusagen zurück in die Kapitel 1 und 2 und sagt, lest da nochmal nach, ich habe euch das ja eben gerade aufs Kürzeste geschrieben. Ja, was hat er denn aufs Kürzeste geschrieben? Wir haben vor einem Jahr über diese Texte gesprochen, das ist schon eine Weile her. Vielleicht wisst ihr es nicht mehr. Wir schauen mal nach in Epheser 1, was er da geschrieben hat. die Verse 9 und 10. Ich habe es auch vorne angeschlagen. Dort schreibt er, denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens. Nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Das ist das Geheimnis der Geschichte. Das ist das Geheimnis der Weltgeschichte. Ja, das ist das Geheimnis des Universums. Dass Gott, bevor er, das ist Vers 3 und 4 in Epheser 1, bevor er die Welt geschaffen hat, schon vor Grundlegung der Welt Entscheidungen getroffen hat in Christus. Das heißt, Christus ist vor der Zeit. Er ist der Fachausdruck, ist Präexistenz. Er existiert vor der Zeit. Vor der Erschaffung der Welt ist Jesus Christus schon da. Und das Geheimnis der Geschichte ist, dass dieser Christus, ich sage jetzt in der Mitte der Geschichte, offenbart werden soll als der, der unter dem am Ende der Geschichte alles zusammengefasst wird. Er ist das Haupt. Im Griechischen steht hier ein Wort, das sagt, dass alles unter sein Haupt muss. Hier übersetzt mit zusammengefasst. Alles muss unter seinen Kopf. Das ist das Geheimnis des Willens Gottes über dieser Welt, dass das, wenn die Zeit dazu gekommen ist, die Gott bestimmt hat, man fragt sich ja manchmal, warum steht das Kreuz in der Mitte der Geschichte und nicht am Anfang oder am Ende? Weil Gott es so bestimmt hat in seinem ewigen Ratschluss. Es mussten die Dinge in der Geschichte so zusammenpassen, dass es genau der Moment ist, an dem Christus am Kreuz stirbt für die Sünden der Welt. Für die, die davor geschehen sind und die, die danach geschehen sind. Das ist das Geheimnis Gottes. Der erste Teil, Christus ist das Haupt. In 1. Korinther 15 heißt es, Gott hat alles unter seine Füße gelegt. Alles hat er unter seine Füße gelegt. Und dann heißt es im Vers danach, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Am Ende wird auch der Tod nichts mehr zu sagen haben, hat keine Macht mehr über uns. Der Tod kaputt gemacht in Christus Jesus, jetzt schon sichtbar in der Auferstehung von den Toten. Aber erst dann voll und ganz erfüllt, wenn er wiederkommen wird mit Macht und Herrlichkeit. Alles wird unter seinen Haupt zusammengefasst. Ist das nicht herrlich? Das ist das Geheimnis der Geschichte. Und wir kommen hier zusammen in der Gemeinde, weil das der Ort ist, an dem uns das offenbart wird, an dem Gott uns das sagt. Der zweite Teil des Geheimnisses. Die Gemeinde aus Israel und den Völkern. Wieder schauen wir in den Abschnitt davor und besonders in Kapitel 2, da wird uns über dieses Geheimnis etwas erzählt. Aber erst nochmal Kapitel 3, die Verse 4 und 6. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Vers 6, nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Und genau das hat er im vorangegangenen Kapitel 2 gesagt, dass es zwischen Israel und allen anderen Völkern der Erde eine Mauer gibt, die durch das Gesetz Gottes, durch die Tora hochgezogen ist, eine Mauer der Feindschaft. Zwischen Israel und den Völkern gibt es eine Mauer der Feindschaft. Und Jesus kommt und stirbt am Kreuz, vergießt sein Blut für die Sünden Israels und der Völker. für die auf der einen Seite der Mauer und für die auf der anderen Seite der Mauer. Und so können Israelis und Menschen aus allen anderen Nationen der Welt zum Kreuz kommen, dort ihre Sünden bekennen und sie ihm abgeben und dadurch frei werden von der Sünde und dadurch Zugang zu dem lebendigen Gott kommen, zu dem man nur kommen kann, wenn man keine Sünde hat. Hatte ich gestern ein schönes Gespräch mit einer jungen Frau aus Afghanistan, mit Kopftuch, aber bereit, mit mir zu sprechen, ist ja auch nicht ganz ohne. Und dann haben wir gemerkt, sie hat gesagt, Sinn des Lebens, Anbetung Gottes. Ich habe gesagt, toll, super Aussage, sehe ich ganz genauso. Aber dann sind wir an den Punkt gekommen, wie komme ich in den Himmel? Und dann war klar, du brauchst Jesus. Denn mit der Sünde des Lebens, mit der Sünde deines Lebens kannst du nicht in den Himmel kommen. Und Mohammed im Koran hat keinen Weg, um einen Zugang zu Gott zu schaffen, weil es keinen Weg gibt, die Sünde loszuwerden. Ja, der Koran sagt sogar ganz ausdrücklich, Jesus wurde nicht gekreuzigt, sondern einer, der ihm ähnlich war. Das heißt, es gibt dort keine Vergebung der Sünden. Und dann konnte ich ihr sagen, du musst zu Jesus kommen. Du brauchst Jesus, um Vergebung der Sünden zu bekommen. Und dann hast du den Zugang zum Himmelreich. Herrlich. Und das gilt für die Juden auf der einen Seite, für die Israelis auf der einen Seite und das gilt für alle anderen Nationen auf der anderen Seite. Das ist das Geheimnis Gottes. Epheser 2, 15 und 16. Damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe. Die zwei sind Israel auf der einen Seite und alle Völker der Erde auf der anderen Seite. Das sind die zwei, um die es in der Weltgeschichte geht. Israel auf der einen Seite, alle anderen Nationen auf der anderen Seite. Und die beiden kommen jetzt in Jesus Christus zusammen. Das ist das Geheimnis der Weltgeschichte. Und wohl dem, der das offenbart wird, der versteht auch, was da unten im Nahen Osten abgeht. Da geht es nämlich genau um diese Fragen. Die Welt tobt um diese eine Frage. Die Antwort steht hier. Es ist ein Geheimnis und es wird nur in Christus, im Evangelium gelöst. Das Geheimnis, dass nämlich die Völker der Welt in das Gottesvolk eingefügt werden. Und jetzt muss man trennen, Israel ist nicht in sich schon Gottesvolk, sondern es ist immer innerhalb von Israel ein heiliger Überrest. Die, die auch geistlich Israel Gottes sind. Es ist der heilige Überrest. Wenn man mehr darüber lesen will, Römer Kapitel 9 bis 11. Da findet man sozusagen die Vertiefung dieser ganzen Fragen. Epheser 3, 5 bis 6. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen, nämlich, dass die Heiden, also die Nationen, die Völker der Erde, Miterben sind, mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Hier steht dreimal das Wort mit, dass die Völker Miterben sind, Mitangehörige des Leibes Christi, Mitteilhaber der Christusverheißung. Israel hat eine Christusverheißung. Christus ist das griechische Wort für Maschiach, Messias. Israel wartet auf den Messias. Sie sehnen sich nach dem Messias und das Geheimnis ist, dass die Völker der Welt im Evangelium den Zugang schon haben. Für die Juden ist die Vorstellung, dass die Nationen mit in den Bund hineingenommen werden, mit in das Volk integriert werden, ein abscheulicher Gedanke. Die Heiden sind unrein. Die Nationen sind unrein. Mit denen will man nichts zu tun haben. Rabbi Shmuel ben Nachman, 3. Jahrhundert. Wenn alle Völker der Welt zusammenkämen und sprechen, wir wollen alle unsere Habe verkaufen und die Tora und die Gebote halten, so würde Gott antworten, wenn ihr auch eure Habe verkauft, um die Tora zu erwerben, Verachtung über euch. Also sagt ein Rabbi im 3. Jahrhundert. Weil die sich nicht vorstellen können, dass die unreinen Heiden, diese Unbeschnittenen, auch zum Volk Gottes gehören könnten. Und das Geheimnis, was dem Juden Paulus und den anderen Aposteln, die ja auch alle Juden waren, Simon hat in seiner Einleitung den Begriff messianische Juden genannt. Also Juden, die erkannt haben, dass der gekreuzigte Christus der Messias der Juden ist. Deshalb spricht man von einem messianischen Juden. Einer, der Jesus Christus als den Messias erkannt hat. Hier löst sich diese Sehnsucht auf. Hier kommt diese Sehnsucht zur Erfüllung. Israel findet in diesem Messias seinen Messias. Das Christusgeheimnis Teil 3. Christus in euch. Das hat Simon auch schon vorgelesen, Kolosser 1, 25 bis 27. Ihr Diener bin ich geworden durch den Auftrag, den Gott mir für euch gegeben hat, dass ich das Wort Gottes in seiner Fülle predige, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern. Nun aber offenbart es seinen Heiligen. Denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns, das ist das Geheimnis. Vor wenigen Tagen war in Israel ein besonderer Feiertag, der Tisha B'Av. Am Tisha B'Av, das ist der 9. des Monats Av, ist ein Fasten- und Trauertag. Und Israel erinnert sich an diesem Tag an die Zerstörung des Tempels. Im ganzen Land werden die Klagelieder Jeremias gelesen. Und an der Klagemauer in Jerusalem kommen die Juden zusammen und sie singen das Lied Ani Ma'amin. Und ich habe euch eine Strophe aus diesem Lied hier abgedruckt. Ich glaube mit vollkommenem Glauben an das Kommen des Messias. Übersetzt ins Griechische Christus. Und auch wenn er noch ausbleibt, will ich doch täglich auf sein Kommen warten. Das singen sie. Voller Inbrunst, voller Sehnsucht, voller Hoffnung, auch manchmal voller Freude. Der Messias kommt. Und das Geheimnis ist, dass der Messias schon gekommen ist und durch das Evangelium auf dem ganzen Globus verkündigt worden ist und auch noch hier nach Pferden gekommen ist. Und hier Menschen sich versammeln und sie tragen Christus in ihren Herzen. Die Hoffnung der Herrlichkeit in euch, die Hoffnung, die dort vor der Klagemauer besungen wird, als etwas Zukünftiges, ist schon Realität. Heute, unter den Völkern. Und das ist das Geniale. Das ist das Geheimnis. Wohl dem, der das erkannt hat. Wohl dem, der das verstanden hat. Die Hoffnung der Herrlichkeit schon jetzt in uns. Menschen aus allen Nationen, wenn ich allein an diese Gemeinde denke, die verschiedenen Nationen, die wir hier haben. Kenia, Iran, Türkei, Ukraine. Was habe ich vergessen? Russland. Was habe ich noch vergessen? Bulgarien. Was noch? Syrien. Und das ist nur dieses kleine Pferden. Geht mal in einen Gottesdienst nach London. Aus allen Nationen. Und das ist ja nur ein Vorgeschmack auf das, was kommt. Und ihr Lieben, wenn wir jetzt nach Israel schauen, erhebt euch nicht über Israel. Erhebt euch nicht über Israel. Das sagt Paulus uns ganz klar. Sie sind verstockt, ja. Sie machen Fehler, ja. Aber warum sind sie verstockt? Um der Nationen willen. Um euretwillen, um unseretwillen, damit das Geheimnis zu uns kommen kann, sind sie verstockt. Deshalb erhebe du dich nicht über Israel. Was ist dein Auftrag für Israel? Dass du für Israel betest. Dass du für Israel betest. Indien habe ich vergessen. Fällt mir jetzt gerade aus. Indien habe ich vergessen. Dass du für Israel betest. Und für die Nationen. Auch für die islamischen Nationen um Israel herum. Bete. Das ist unser Auftrag. Damit sie auch diesen herrlichen Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, verstehen. Das ist unser Auftrag. Ein zweites. Dieses Christusgeheimnis war seit Ewigkeiten verborgen. Epheser 3, die Verse 4 und 5. In Vers 5 heißt es, dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht. Und in Vers 9, sein Geheimnis ins Werk gesetzt, das von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat. Und im Kolosserbrief, Vers 26, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern. Das Geheimnis, das Gott durch seinen Messias, Jesus Christus, aus dem heiligen Überrest des Volkes Israel und aus denen, die aus den Nationen zum Glauben an Jesus Christus kommen, durch die Verkündigung des Evangeliums, ein Volk zu machen, das er für die Ewigkeit im himmlischen Jerusalem bestimmt hat. Das ist das Geheimnis der Geschichte, das von Ewigkeit her verborgen war. Halt! Wirklich ganz verborgen? Wirklich ganz verborgen? Nein, nicht ganz verborgen, sondern im Alten Testament schon an verschiedenen Stellen angedeutet und prophetisch vorgezeichnet. Aber eben so, dass es verklausuliert, chiffriert, nicht ganz erkennbar. Was bedeutet das denn? Zum Beispiel im Segen an Abraham. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir und deine Nachkommen sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und dann fragst du dich ja, wie soll das denn funktionieren? Dieser eine Abraham, der noch nicht mal irgendwelche großen Nachkommen hatte zu dem Zeitpunkt, kommt ja dann später. Wie sollen in dem alle Völker der Erde gesegnet werden? Das geht doch gar nicht. Also hier ist das Geheimnis angedeutet. Oder in Psalm 22, wo von dem Messias die Rede ist, 1000 Jahre bevor er kommt, dass er leiden wird, dass er sterben wird. Und dann heißt es, Vers 28, es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Weltenden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Völker. Boah! Da steht es ja schon. Im Alten Testament, 1000 Jahre bevor Jesus überhaupt auf der Erde erscheint, steht schon, dass alle Völker der Erde kommen werden und vor dem Gott Israels niederfallen werden und anbeten. Wie soll das ins Werk gesetzt werden? Und dann kommt Jesus. Und dann kommt das Evangelium auch zu uns. Und wir fallen nieder vor einem jüdischen König, vor dem Christus. Und auf einmal ist es da, das Geheimnis offenbart. Und ein drittes, bei dem Propheten Jesaja, da wird gesagt, dass der Gottesknecht, also Jesus, 700 Jahre bevor er kommt, wird angekündigt prophetisch, ich, der Herr, habe dich gerufen, also den Gottesknecht, in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand, ich habe dich geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden. Zum Licht der Heiden. Wie soll denn das gehen? Und dann kommt Jesus, sagt, Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus, das Licht der Heiden. Das ist das Gottesgeheimnis, angekündigt in den Propheten, im Gesetz Gottes. Steht schon alles da, aber man versteht es nicht. Es ist also wie ein verschlüsseltes Geheimnis, was dann offenbart wird. Und das ist das, was Paulus jetzt hier sagt im dritten Punkt. Keine Angst, es ist nicht mehr so lang. Im dritten Punkt, Epheser 3, 3 bis 4, durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich zuvor aufs Kürzeste geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Das Christusgeheimnis muss dir offenbart werden. Aus eigener Kraft kannst du es nicht verstehen. Ich hatte gestern noch ein ganz spannendes Gespräch mit einem sehr, sehr erfolgreichen Unternehmer. Es hat sich im Laufe des Gesprächs herausgestellt, der Mann hat aus dem Nichts ein Firmenimperium aufgebaut. Und ich war völlig erstaunt, plötzlich vor diesem Mann zu stehen, mit ihm zu sprechen. Und als wir dann auf das Wesentliche kamen, hat er gesagt, ich kann das nicht glauben. Ich kann das nicht glauben. Und das konnte ich ihm natürlich nur bestätigen. Das kannst du nicht glauben. Also ich habe den nicht geduzt. Das können sie nicht glauben. Ich kann das auch nicht glauben. Das muss uns offenbart werden durch Gottes Eingreifen in unser Leben. Und dann habe ich ihm erklärt, was der Heilige Geist ist. Dass der Heilige Geist, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, dass Gott den Heiligen Geist in unsere Herzen gibt, damit uns die Augen aufgehen und wir das Geheimnis verstehen. Aus dir heraus kannst du das Geheimnis nicht verstehen, du kannst es nicht entschlüsseln, du brauchst den Heiligen Geist. Und man weiß auch, dass nur Gott das machen kann. Man kann dann auf der Straße nicht weiter diskutieren und diskutieren. Dann kann man ihn nur ziehen lassen und sagen, jetzt bete ich für ihn. Jetzt kann ich ihn Gott anbefehlen und sagen, Herr, offenbare dich ihm. Und so schreibt Paulus das hier auch, dass es durch eine Offenbarung Jesu Christi, da bezieht er sich auch auf sein eigenes Bekehrungserlebnis, er war ja ein Verfolger der Christen und wurde dann zu einem Verkündiger des Evangeliums, weil Jesus sich ihm offenbart hat, Galater 1, Vers 12, da sagt er das noch einmal ganz deutlich. In Vers 5 sagt er das hier in unserem Abschnitt, dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Die Offenbarung geschieht durch den Geist. Mit Aposteln und Propheten sind hier nicht die alttestamentlichen Propheten gemeint, sondern die neutestamentlichen Propheten. Deswegen werden die Apostel zuerst genannt und dann die Propheten. Und denk daran, wie das Geheimnis uns offenbart wurde. Nicht, weil du dir das selber durch deinen Intellekt erschlossen hast, sondern weil Jesus so gnädig war, dir die Augen zu öffnen für dieses Geheimnis. Nils predigt ja gerade über den ersten Johannesbrief und wir hatten das in der Predigt. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehrt. Da wird deutlich, da kommt der Geist Gottes als eine Salbung von oben und belehrt unser Herz, damit wir das Geheimnis Gottes verstehen. Das ist Gnade Gottes, wenn das an dir geschieht. Und wenn du das noch nicht erlebt hast und dir sagst, wovon redet er eigentlich? Ich verstehe dieses Geheimnis nicht, ich schnall das nicht. Dann bitte Jesus, dass er dir diesen Geist schenkt. Wir können das alle nicht aus eigener Kraft glauben und erkennen und wissen. Aber wenn du Jesus wirklich darum bittest und sagst, Herr Jesus Christus, bitte schenk mir diesen Heiligen Geist, damit auch ich dieses Geheimnis verstehen kann, dann wird er sich nicht lumpen lassen, sondern dann reagiert er und wird auch dir dieses Geheimnis lüften und offenbaren. Und dann geht man fröhlichst durchs Leben, so wie 1. Thessalonicher 5 das sagt, seid alle Zeit fröhlich. Seid alle Zeit fröhlich. Es passieren so viele schreckliche Dinge. Auch im eigenen persönlichen Ding Leben könnte so viel Not sein. Und doch dürfen wir fröhlich sein, weil uns dieses Geheimnis offenbart worden ist. Deswegen sagen die Apostel auch immer wieder, freut euch in dem Herrn alle Wege, freut euch in dem Herrn. Ja, trotz der Tiefschläge des Lebens, trotz der Fesseln des Paulus, freut euch in dem Herrn, weil uns das aus Gnade offenbart worden ist. So ein Geschenk, so ein Geschenk. Freut euch. Geht mit dieser Freude auch in die neue Woche. Und dann kommt ein viertes, verkündigt es in aller Welt. Wenn man das verstanden hat, wenn einem dafür die Augen geöffnet wurden, wenn einem der Geist Gottes diese Geheimnisse alle offenbart hat, dann ist eins klar, dann kannst du das nicht mehr für dich behalten, dann musst du das weitergeben, irgendwie. Und das ist Paulus, der das sagt. Also erst einmal in den Sprüchen heißt es, trage deine Sache mit deinem Nächsten aus, aber verrate nicht eines anderen Geheimnis. Geheimnisse müssen, ja, Geheimnisse sagt man nicht weiter. Aber dieses Geheimnis ist ein anderes. Dieses Geheimnis muss verkündigt werden. Und das ist, was Paulus sagt. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkünden, den unausforschlichen Reichtum Christi. Und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott sein Geheimnis ins Werk setzt, das von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat, damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Nicht nur die Leute um uns herum, sondern selbst die unsichtbaren Mächte sollen das wissen, dass Christus die Antwort ist. Ich habe hier ein Bild am Rande der gefrorenen Welt von John Sperry und Betty, seiner Frau. In den 50er und 60er Jahren bekommen sie einen Ruf in die arktische Welt, zu den Inuit, zu den Eskimos. Der junge Marinesoldat John Sperry sieht einer gesicherten Zukunft entgegen, doch er erhält einen Ruf, der ihn an die eigenen Grenzen und die der Welt bringt. Als Jäger, Schlittenführer, Pastor und später Bischof der Arktis lebt er mit seiner Familie 19 Jahre lang unter den Inuit nördlich des Polarkreises. Er teilt ihre Not, ihren Hunger und Temperaturen bis minus 60 Grad. Und er übersetzt die Bibel in ihre Sprache, die keine Wörter für Baum, Schaf oder Acker kennt und keines für Liebe. Warum macht er das? Der hätte es viel bequemer haben können. Weil er angetrieben war von dieser Liebe zu Jesus und von diesem offenbarten Geheimnis und wo er gesagt hat, die da draußen in den Eskimo, in den Iglos, die müssen das auch hören. Und das ist so bewegend. Tanja hat das Buch gelesen, ich habe immer nur hier kleine Ausschnitte hier und dort bekommen, aber das ist schon so an sich bewegend, zu sehen, wie der hingegangen ist. Und da frage ich mich, ruft Gott vielleicht dich in so eine Aufgabe? Vielleicht bist du ja jemand, wo Gott sagt, natürlich, wenn ich dieses Geheimnis offenbart bekommen habe, dann kann ich das ja nicht für mich behalten, dann muss ich doch auch gehen. Da gibt es noch Stämme und da gibt es noch Völker. Und wenn man an die islamische Welt denkt, da ist so viel Arbeit. Vielleicht trifft dich der Herr ins Herz und sagt es gerade dir. Und wenn du nicht in die weite Welt gehen willst, weil das nicht dein Weg ist, in 2 Wochen, in der Ferne aller Zeitung hat es gestanden, CSD, Christopher Street Day in Pferden. Gestern war CSD in Bremen. 2 junge Leute aus der St. Martini-Gemeinde sind hingegangen und haben den Leuten von Jesus gesagt, das Feiern eurer sexuellen Orientierung ist nicht die Antwort auf das Leben, nicht die Antwort auf die Grundfragen des Lebens, da gibt es viel mehr. Da gibt es Jesus und da gibt es Veränderung. Du bist nicht gefangen und gebunden an deine Sexualität. Neues Buch herausgekommen, Coming Out, CLV Verlag, Unser Weg aus der Homosexualität. Wer davon welche haben will und am 7. September in Pferden auf dem CSD. Sie haben in der Zeitung geschrieben, wir wollen mit den Leuten ins Gespräch kommen. Macht mal die Nagelprobe. Nehmt ein Buch mit. Also wer welche braucht, kannst du mir kommen. Und macht's wie diese beiden jungen Leute von der St. Martini-Gemeinde, die gehen und reden mit den Leuten. Hier, Jesus ist die Antwort auf das, was du eigentlich suchst. Du suchst nur an der falschen Stelle. Ich will euch Mut machen. Und wenn es nicht der CSD ist, das mag ja für manch einen zu heftig sein, so kann es auch einfach, ganz einfach sein über den Gartenzaun oder in der Nachbarschaft am Albertsplatz. Ach, der Herr hat tausend Wege, um dich zu gebrauchen. Das Christusgeheimnis, die Gemeinde aus Israel und den Völkern, das Christusgeheimnis seit Ewigkeiten verborgen, das Christusgeheimnis offenbart durch den Geist und verkündigt in aller Welt. Wir werden jetzt gleich nach einem Gebet von mir dieses Lied hier singen, siehst du das Lamm in jener Nacht, sein Blut an Türen angebracht. Es rettet vor des Todes Hand, das Volk kann ziehen in neues Land. Das war dem Volk Israel gesagt vor dem Auszug aus Ägypten. Und dann heißt es in der letzten Strophe, siehst du das Lamm dort an dem Kreuz, bezahlt den höchsten Liebespreis, es trägt die Last der ganzen Welt, auch deine Last. Von Leid und Schmerzen ganz entstellt. Und da sehen wir, wie wunderbar sich das zusammenfügt. Der alte und der neue Bund, das alte Gottesvolk und die Völker der Erde vereint durch Jesus Christus in einem neuen, ewigen Gottesvolk. Amen.